Ich glaube, für mich war der Struggle, der Chef von so vielen Leuten zu sein und diese Distanz dann zu haben, die eigentliche Distanz der Leute. Ich ziehe unfassbar viel Motivation und mein Why ist so krass, das Team, auch wenn es so abgedroschen ist. Aber dann habe ich damit sehr zu kämpfen gehabt. Ich glaube, in einer ähnlichen Größe um die 15 Leute, wo es Knox Halting jetzt ist, auch bei mir um die 20, 30 Leute, dass ich gemerkt habe, nach der ersten Führungsebene ist halt eine Distanz zwischen den Leuten und dir. Und es ist halt nicht mehr dieses familiäre, dieses crazy nahbare. Und Leute sind auf einmal aufgeregt, wenn sie mit dir sprechen. Das fand ich das schlimmste Gefühl.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
Fun Fact, die Folge ist entstanden, weil der liebe Stepan von Wadi Team wollte zu uns kommen. Leider ist ihm spontan was dazwischen gekommen. Romy und ich saßen an dem Podcast-Studio und haben gedacht, why not? Einfach mal eine Folge so aufnehmen. Einfach wir beide gesprochen. Und wir haben viele Themen angerissen. Und guckt am besten unten, wenn ihr bei Spotify oder bei Apple Music Podcast, whatever ihr es auch hört, schaut am besten rein. Dort könnt ihr genau zu den Stellen springen, wo ihr am meisten Lust drauf habt. Wir haben gesprochen über Videopodcast. Warum ich glaube, dass die nächste Generation an E-Commerce-Unternehmen vor allem getrieben wird von super bekannten Personen aus dem Social-Media-Bereich wie MrBeast, die Kardashians etc. Also viele, viele krasse Thesen von mir. Und zwar wirklich ein fachlicher Deep Talk gemeinsam mit Romy. Und hört euch das an, ihr werdet es nicht bereuen.
Dann können wir doch heute mal eine lange Folge Was geht rum machen.
Okay.
So eine halbe Stunde. Dann sehen wir mal einfach einen Test, wie sowas funktioniert.
Ja.
Das Blau steht dir richtig gut, muss ich sagen.
Dankeschön.
Aber immer noch krank?
Immer noch krank.
Scheiße.
Ich glaube, da ich ja umziehe gerade, dass es erst besser wird, wenn ich umgezogen bin. Weil um gesund zu werden, gerade irgendwie zu viel im Kopf auch abgeht und nicht so, ich merke auch, ich schlafe nicht entspannt oder so.
Nimm uns in den Kopf von Romy Riffel.
Abgesehen vom Umzug. Ich glaube, im Moment ist so viel los im Kopf, weil ich versuche gerade zusätzlich zu irgendwie so einem Umzug alle Bälle gerade so ein bisschen gleichzeitig in der Luft zu halten.
Was sind die Bälle?
Die Bälle. Also wir haben uns ja vorgenommen, den Sales-Prozess irgendwie stark umzustrukturieren in diesem Jahr. Und das ist ein Ball. Und den möchte ich sehr hochwerfen dieses Jahr. Und da bin ich eigentlich permanent, glaube ich, mit der rechten Hand da dabei. Das funktioniert bisher auch ganz gut. Und
die linke Hand?
Die linke Hand, die versucht für Ruhe in den anderen Bereichen irgendwie zu sorgen. Und es war auch sehr wichtig, dass ich viele Prozesse abgegeben habe dafür, um da auch Fokus drauf zu haben. Und das war auch meine so größte Aufgabe im letzten Monat und das hat, glaube ich, auch gut funktioniert und wir haben nochmal zwei neue Leute eingestellt und
was sind die Challenges da?
Direkt von Anfang an, glaube ich, viel Vertrauen auch entgegenzubringen und auch gerade remote merke ich, eine persönliche Verbindung aufzubauen. Und vielleicht am Anfang auch mehr zu kommunizieren, weil man einfach, ich merke, dass ich so ein Selbstverständnis hier für unser Büro habe und wie alles funktioniert und im Team und wir das ja auch irgendwie stark von Anfang an beeinflusst haben und deswegen steht für mich hinter keiner Sache irgendwie ein Fragezeichen. Und wir waren aber letzte Woche nochmal mit dem lieben Frank im Schwarzwald und auf so einem Strategie-Workshop und da waren auch viele dabei, die remote arbeiten oder die auch erst seit einem halben Jahr dabei sind und man dann einfach merkt, was für Fragestellungen da irgendwie aufkommen oder
zum Beispiel?
Manchmal weiß ich nicht, ob ich dich dann damit überhaupt irgendwie belästigen soll und dann habe ich halt gar nichts gesagt und so und solche Themen, dass du sagst so, ich finde es super, dass du nicht einfach immer durchrufst. Aber natürlich kommen hier Themen auf mich zu. Oder auch gestern hat unsere neue Assistenz, habe ich erstmal mit ihr länger gesprochen, so eine Stunde. Und ich kein Verständnis mehr habe für große Corporates, merke ich, wie dort die Arbeitsabläufe sind. Und sie kommt aus einem großen Corporate und sie hat gesagt, ich habe mich entschuldigt am Anfang und habe gesagt, sorry, ich weiß, du bist jetzt schon 2 Wochen da, aber in der ersten Woche war ich im Urlaub und in der zweiten Woche waren wir im Schwarzwald und da war sie nicht dabei. Und dass ich jetzt irgendwie erst nach 12 Tagen das erste Mal mit dir wirklich mal so eine Stunde Termin mache, auch wenn wir gerade noch gar keine Bereiche haben, aber um uns kennenzulernen. Und sie hat gesagt, sie ist nicht davon ausgegangen, dass wir überhaupt jemals sprechen.
Krass.
Und dass sie sich voll freut. Und aber und solche Sachen, dann Leute kommen natürlich dann auch, jetzt ist ja nicht nur die Einstellung, mit wem call ich überhaupt oder habe ich Kontakt oder kann ich der Person schreiben. Sie hat gesagt, sie hat sich nicht getraut, mich zu fragen, weil ich ein OTP hatte, mich anzuschreiben, ob ich den OTP.
Was ist OTP?
Diese 2-Schritt-Verifizierung.
Ah, ach so. Okay, wow.
So. Und dann, und ich glaube, da bin ich gerade voll im Kopf dabei, dass ich das begreifen muss, wenn Leute von anderen Unternehmen kommen, dass ich nicht für selbstverständlich nehme, dass die hier unsere Kultur direkt innerhalb von 4 Tagen verstehen, insbesondere wenn sie dann nicht von hier aus arbeiten.
Wie geht's dir damit, der Big Boss zu sein? Damit hatte ich zu kämpfen.
Ja.
Dass ich auf einmal dieses Respektgefühl, das du ja auch gerade gesagt hast, dass die Leute Respekt und Angst vor einem haben, weil du halt der Big Boss bist, so. Da sind dann zwischen der Assistenz und dir noch eine Ebene dazwischen. So, für sie bist du der Big Boss, deswegen schreibt sie dir nicht.
Ich muss sagen, ich kann das nicht so. Mir muss man das sagen, so wie sie das gestern gesagt hat, damit ich das überhaupt begreife, weil ich merke, dass ich sowas gar nicht auf dem Schirm habe. Ich glaube, die größte Herausforderung als Big Boss, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ist aber die Schnelligkeit in den letzten, ja, 3, 4 Jahren gewesen, aber vor allem in den letzten 2 Jahren, wie viel da passiert ist. Und ich glaube, mir persönlich hilft so sehr, dass ich jeden Tag hier im Büro bin und alles mitbekomme, auch wenn man ja nicht in jedem Prozess drin ist, aber man sieht den Prozess und trotzdem finde ich es manchmal schwer zu greifen. Und ich mir immer denke, wenn man nicht hier ist, dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie wenig man es dann vielleicht auch greifen kann und auch das Büro und alles. Und Dunja aus meinem Team hat mir ein Bild geschickt vor, ich kann es dir mal zeigen, das ist jetzt noch keine 3 Jahre alt, ich glaube 2,5, als wir im alten Büro die Abrechnung gemacht haben auf dem Flipboard. Und es war der erste Monat, wo wir über 25.000 Euro abgerechnet haben. Und das ist halt noch keine 3 Jahre her, irgendwie 2,5. Und das war auch so ein großer Moment und ich das gesehen habe und dachte so, okay, krass, das sind 2 Jahre und würden wir das jetzt abrechnen im Monat, dann könnten wir halt auch nur irgendwie, ja, 4 Leute oder so höchstens davon bezahlen. Und das ist es eher manchmal, womit ich zu strugglen habe als Big Boss, dass ich das Gefühl habe, ich muss so Head of it sein, auch von dieser Entwicklung. Und dass ich manchmal das Gefühl habe, ich komme aber auch nicht hinterher. Mhm. Verstehst du das?
Ja.
Was ist dein größter Struggle da?
Ach, geil. Sie zeigt mir das Bild und ist vom 14.02.23. Also, okay, weil sie es jetzt geschickt hat.
Ja, irgendwann im Sommer vor 2,5 Jahren.
Das Flipchart haben wir aber noch.
Ja.
Witzig. Ich glaube, für mich war der Struggle, der Chef von so vielen Leuten zu sein und diese Distanz dann zu haben, die eigentliche Distanz der Leute. Ich ziehe unfassbar viel Motivation und mein Why ist so krass, das Team, auch wenn es so abgedroschen ist. Aber dann habe ich damit sehr zu kämpfen gehabt, ich glaube in einer ähnlichen Größe, um die 15 Leute, wo es Knox Halting jetzt ist, auch bei mir um die 20, 30 Leute, dass ich gemerkt habe, nach der ersten Führungsebene ist halt eine Distanz zwischen den Leuten und dir. Und es ist halt nicht mehr dieses familiäre, dieses crazy nahbare. Und Leute sind auf einmal aufgeregt, wenn sie mit dir sprechen. Mhm. Das fand ich das schlimmste Gefühl.
Ja.
Und du denkst dir in diesem Moment, sie stehen vor dir, zittern oder irgendwie drückt sich das anders aus. Und ich war so, am liebsten würde ich in den Arm nehmen und sagen, ich bin ein normaler Mensch.
Ja.
Du brauchst nicht aufgeregt zu sein. Es ist alles in Ordnung. Aber du weißt, wenn du das jetzt machst, dann wird es nur noch schlimmer. Mhm. Deswegen akzeptierst du es einfach. Und überspielst es. Und da hatte ich viele komische Momente. Und ich glaube, innerhalb des Teams habe ich mich damit angefreundet. Ich glaube, das ist einfach ein Downside halt, einfach von diesem großen Wachstum, was mir wehtut. Aber das habe ich gelernt zu akzeptieren und das Beste draus zu machen. Vor dem Podcast waren wir ja jetzt auch in der Küche.
Ja.
Und es ist ja eher so, inzwischen müsst ihr euch vorstellen, bei 130 Leuten habe ich so 20 bis 40 Leute, mit denen ich close bin, die nicht mehr aufgeregt sind. Aber ich werde es nie schaffen, dass alle 130 Leute nahbar und so. Das funktioniert einfach nicht.
Ja.
Gerade die Remote-Leute und auch Leute aus Noxulting, ey, die sehen mich 3, 4, 5 Mal im Jahr. Natürlich ist das für die aufregend, keine Ahnung, komisch, was sagt er jetzt, whatever it is. Aber ich merke jetzt, dass ich diese Momente auf einmal anfängt, in diesem ganzen Personal Branding zu haben. Mhm. Dass Leute auf Veranstaltungen eine Frageliste vorbereitet haben. So bei diesem Charles Dinner waren Leute, die hatten irgendwie 20 Fragen in ihren Notizen. Wenn ich Johannes sehe, so will ich ihn das fragen und die stehen so vor mir und haben Angst, Respekt. Ich weiß nicht, welche Emotionen das am besten beschreibt. Und das ist gerade wieder so erneut so challenging, wo ich so denke, crazy. Also für die Leute ist ja auch ein sehr schönes Gefühl. Für die Leute bedeutet es gerade so viel, mich zu sehen, meine Meinung zu hören. Ich selber kenne das ja so von Gary Vaynerchuk für mich vor 5 Jahren. Ich habe ihn nie live gesehen, aber wie viel seine Worte und seine Meinung bei mir bewirkt haben, sodass ich jetzt super vertrauensvoll und verantwortungsbewusst mit dieser Verantwortung umgehen will. Weil ich weiß, wenn ich sage, morgen lauft alle rechts lang, dann würden einfach manche wirklich, egal was ich sage, rechts lang laufen, weil sie mich als so einen großen Experten sehen. Und das ist einfach eine riesengroße Verantwortung.
Ja.
Und der möchte ich gerecht werden und damit auch überhaupt keine Scheiße bauen. Und da muss ich mich oder musste ich mich in den letzten 12 Monaten dran gewöhnen und bin immer noch immer wieder überfordert damit.
Ich glaube, einer meiner größten Struggles ist auch, das hat mal Mario bei uns im Podcast gesagt von Ryzen, als seine größte Stärke, dass er so harmoniebedürftig ist und dass ich merke, wenn irgendwas im Team nicht stimmt, dass ich da nicht so gut drüber stehen kann oder auch, dass ich das mit ins Bett nehme, dass ich das mit nach Hause nehme, dass ich auch manchmal merke nachmittags, ich kann jetzt nicht so konzentriert arbeiten, wenn ich, auch wenn ich denke, ich stehe voll hinter meiner Meinung, aber ich merke, dass im Team gerade einfach irgendwas nicht stimmt, dass jemand irgendwie gerade eine andere Meinung hat oder sich missverstanden fühlt oder vielleicht auch irgendwie untereinander, gar nicht mit mir, irgendwas ist. Und gleichzeitig, das hast du mal zu mir gesagt und das war super richtig, aber das ist so dieser Trade-off, dass man nicht alles mehr selbst klären kann, vor allem wenn es jetzt nicht mich betrifft und das ja dann zum Beispiel die Teamleads machen und man zugucken muss, wie es nicht so umgesetzt wird, wie man es jetzt ganz persönlich machen würde. Du würdest nochmal anders machen und so. Und dann nicht einzugreifen, weil dann ja der Teamlead sich wieder bevormundet fühlt, wenn ich in der Situation, die sie vielleicht so 80% so gemacht hat, wie ich es gemacht hätte. Das ist manchmal so für mich, wo ich manchmal da sitze und denke, boah, da muss ich mich gerade irgendwie zurückhalten, weil ich glaube, da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch, gerade in so persönlichen Situationen. Und die nehme ich irgendwie oft lange mit oder ich merke so ein Bauchgefühl einfach, dass ich denke, oh, ich kann gerade nicht so konzentriert arbeiten, weil ich diese Situation nicht komplett ausblenden kann, auch wenn ich weiß, es kümmert sich jetzt auch jemand anderes gerade darum. Und es ist auch kein Weltuntergang, aber da, so die Situation, dass ich jetzt gerade in dem Moment nicht hingehen kann und sagen kann, komm, wir machen das jetzt so und so und so, das nehme ich manchmal mit.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe die ganze Zeit, als du geredet hast, versucht zu überlegen, irgendwie da Tipps zu geben, weil ich glaube, diese Fähigkeit habe ich unfassbar stark, ohne eingebildet zu sein, entwickelt. Wenn ich heimgehe, dann ist wirklich, dann erzähle ich noch Belinda, was so passiert ist, aber dann ist Nox auch vorbei. Also, ich kann mich nicht erinnern, im letzten halben Jahr, das letzte Mal vielleicht, als unser Investorendeal war, dass ich Snox mit ins Bett genommen habe oder dass ich deswegen nicht schlafen konnte, muss ich sagen. Und es ist schwer zu reflektieren, woher das kommt. Ich würde sagen, als erstes eine krasse Selbstdisziplin und Konditionierung. Ich mache daheim nie den Laptop auf. Und wenn ich daheim den Laptop aufmache, dann sind es private Finanzen und so Orgasachen. Ja. Aber niemals solche emotionalen Mitarbeitergespräche. Und so. Kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal gemacht habe. So, daher ist für mich das Zuhause so der Safe Space. So, mein Kopf ist so drauf trainiert, wenn ich zu Hause bin, dann denke ich nicht über Snox nach. Mhm. So, ich glaube, das ist bei mir extrem stark ausgebildet und ich habe auch immer wieder über die letzten 5 Jahre so viel meditiert und ich mache jetzt wieder seit so 6-7 Wochen. Und das ist so für mich diese emotionale Ausbildung, weil ich mache das mit Balloon und da wird das auch, ich finde es super toll, da wird immer am Anfang 3 Minuten, 4 Minuten erklärt, wie Emotionen, deine Gedankengänge und so funktionieren und dann ist nochmal 10 Minuten Meditation. Das hilft mir so krass, das merke ich auch gerade wieder, so Emotionen und das sind ja die Sachen, die du gesagt hast, so in eine Schublade zu schieben. Hey, okay, morgen mache ich die Schublade auf, beschäftige mich, aber jetzt ist auch wieder gut und deswegen erstens Konditionierung, zweitens würde ich sagen irgendwie Meditation, das wirklich auf so einer, also ich bin so ein rationaler Mensch, deswegen hilft mir das unglaublich stark.
Ja.
Rational zu verstehen, wie Emotionen und dein Kopf funktioniert, weißt du, dann kannst du dir das irgendwie herleiten so und kannst so lächeln und sagen, ah ja, gerade bin ich abgefuckt davon, weil das aus den und den 3 Gründen, so, das gibt mir so, ich kann mich deswegen so emotional davon trennen und so ein bisschen an der Seitenlinie stehen und mich so belächeln, ah, jetzt regst du dich wieder über XY auf.
Ja.
Du weißt doch, in 2 Wochen ist es eh wieder vergessen, deswegen, warum jetzt den Stress machen? Und das Letzte, glaube ich, ist dann auch, muss man einfach sagen, und vielleicht ist es auch der allergrößte Part, Erfahrung. Was, ich bin vielleicht 1-2 Jahre länger jetzt als du Führungskraft, vor allem mit vielen Leuten so. Und du merkst einfach, es ist immer Stress und es ist immer irgendwas. Aber am Ende des Tages sind wir doch hier alle glücklich. So.
Ich glaube, dieser Erfahrungspart, der ist es auf jeden Fall, weil ich zum Beispiel merke, alles, was nicht das Team angeht, was ich ja vielleicht, also was ich schon viel, viel länger habe, ne? Irgendwelche Kundengeschichten, irgendwas, was nicht läuft, keine Ahnung, eine nicht bezahlte Rechnung und so, oder? Das kann ich genauso, das, was du mit dem Team beschreibst, das kann ich so hier lassen.
Ja.
Also so, das ist auch, ich versuche zum Beispiel auch, Wochenende ist bei mir Wochenende und das hat mir so viel gebracht. Und das ist auch weg bis Montagmorgen. Also so, und ich merke auch richtig, wie sich mein Kopf weigert, auch sonntags nochmal den Laptop jetzt aufzumachen oder so, selbst wenn ich mal kurz an was denke. Und das ist weg und ich glaube, das ist einfach Erfahrung, weil da vielleicht einfach noch mehr Jahre dazwischen sind und ich einfach so oft gemerkt habe, wenn ich das nicht abends noch mache und mich nicht die ganze Zeit weiter damit beschäftige, dann komme ich damit besser klar und auch im Endeffekt löse ich es irgendwie schneller und effektiver, als dass ich mir jetzt 16 Stunden dazwischen auch noch den Kopf darüber zerbreche. Und vielleicht ist es mit dem Team auch irgendwann so. Aber ja, das ist im Moment noch so ein bisschen, ja. Aber das ist auch bei mir in privaten Freundschaften so, dass wenn ich merke, jemand ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen pisst oder hat irgendwie eine andere Auffassung von irgendwas, dass ich da auch schlecht sagen kann, hey, wir haben ja gesagt, wir treffen uns am Donnerstag, dann quatschen wir nochmal drüber. Das kann ich Montag bis Donnerstag dann auch schlecht wegschieben.
Ja.
Aber ja.
Meine Headline wäre, bei mir hat es 2 Jahre gedauert, bis mir Führungskraft sein Spaß gemacht hat.
Ja?
Ich glaube, die ersten 1,5 Jahre, meine Theorie zu dem Ganzen ist, und das sehe ich bei allen eigentlich, GründerInnen sind Spezialisten am Anfang, dann funktioniert irgendwas und du bist ja, wenn du erfolgreich bist als Gründerin, bist du ja auch ein brutal guter Spezialist, sonst würdest du ja nicht Leute einstellen, weil es so gut läuft. Also bei dir, hey, du hast dann super toll die Beratung gemacht, stellst du Leute ein und dann wirst du ja von einem Spezialisten, der etwas richtig gut kann, wirst du Führungskraft gezwungenermaßen.
Ja.
Immer.
Ja.
Und dann denkst du so, dann hast du 2 Herausforderungen. Nummer 1 ist, du gibst etwas ab, was dir eigentlich richtig viel Spaß macht. Sonst hättest du dich damit nicht selbstständig gemacht. Deswegen ist das erstmal was Emotionales super Bescheuertes. Du machst Beratung super gerne, Amazon, dann gibst du was ab, was dir Spaß macht. Das will keiner. Du musst so ein Spielzeug abgeben und gleichzeitig kommst du von etwas, wo du richtig verdammt gut bist, einer der Besten in Deutschland, whatever it is, zu etwas komplett Neuem, eine Führungskraft zu sein, in dem du richtig schlecht bist und es eben nicht nach Schema F funktioniert, sondern viel komplexer ist. Und deswegen diese Disbalance, dass du was abgibst, was Neues machst, wo du richtig schlecht bist, deswegen bin ich der Überzeugung, dass es fast niemandem Spaß macht, am Anfang Führungskraft zu sein, als Gründer in diesem Prozess. Mhm. Vor allem, das passiert ja bei ganz vielen, auch in den letzten Jahren, durch den ganzen Digital-E-Commerce-Hype.
Sehr schnell.
Innerhalb von 6, 12, 24 Monaten. Mhm. Und ist halt eben nicht wie in der Corporate-Welt, wirst du, glaube ich, viel besser auf dieses Thema vorbereitet. Weil ja, da hast du diese Karriereleiter, dann bist du Spezialist, dann kriegst du vielleicht einen Werkstudenten in deinem Team, dann hast du einen Praktikanten unter dir, dann irgendwann übernimmst du ein Team von 5, 6 Leuten, dann vielleicht eine ganze Abteilung. So.
Und du hast es selbst vor allem alles mal mitbekommen in dem gleichen Unternehmen, wie es abläuft. Und richtig, hattest auch mal jemanden über dir. Ja, das stimmt.
Und du hast 5, 6 Jahre Zeit dafür. Und bei GründerInnen, so wie in unserem ganzen Bubble Space, ist es so wie so ein Schalter, der umgeht. Vom Spezialisten bis morgen auf einmal Führungskraft, dann geht es ganz schnell. Genauso wie bei dir und auch bei mir. Ich war einer der besten Amazon-Experten Deutschlands. Ich war auf jeder fucking Amazon-Bühne. Amazon hat uns eingeladen. Ich war top-notch und es war so ein schönes Gefühl auch für mich, so in einer Sache richtig, richtig gut zu sein. Und dann machst du auf einmal Führungskraft und du bist ja auf einmal scheiße und es macht keinen Spaß. Und es ist, du brauchst auch viel länger, da besser drin zu werden, weil du halt, wie ich eben gesagt habe, dieses Schema F, es gibt keine Systeme, weil Menschen sind komplex. Und deswegen dauert es so lange, bis du gut darin bist. Und ich habe bei mir selber gemerkt, mir hat es dann richtig angefangen, Spaß zu machen, Führungskraft zu sein, als ich gemerkt habe, dass ich gut darin bin. Mhm. Jetzt macht es mir viel Spaß, weil ich sehe, hey, zum Beispiel jetzt um 13 Uhr habe ich eine Führungskräfteschulung. Mhm. Da sind 10 Führungskräfte. Wenn ich die jetzt geil mache, dann wird es uns, blöd gesagt, 30.000 Euro bringen, weil die alle einen viel besseren Job machen. Weil die 10 Leute unter denen sind dann wieder glücklicher und zack, wir kommen nach vorne. Geil, in einem Termin kann ich so viel Geld verdienen, so viel könnte ich niemals mit Amazon-Werbung machen. Aber es hat einfach 2 Jahre gedauert, um das zu verstehen. Und ich glaube, ich will da allen Leuten Mut machen, dass es niemandem Spaß macht, von heute auf morgen Führungskraft zu sein.
Wenn du jetzt, man wird jetzt mal deine Führungsposition, sag ich mal, wegnehmen. Nicht im Sinne von Snorks, sondern ja, Snorks wird es jetzt vielleicht irgendwie gerade nicht mehr geben. Man würde sagen, so, du machst jetzt mal ein Jahr lang was ganz anderes. Du darfst dir aber aussuchen, was du machst, aber ohne Mitarbeiter. So, vielleicht stellst du irgendwann in dem Jahr auch jemanden ein, aber wenn du dir jetzt ein Jahr nehmen müsstest für ein Thema, wo würdest du dich reinfuchsen oder mit was würdest du dich beschäftigen oder was würdest du versuchen aufzubauen? Außerhalb vom Snox-Kosmos.
YouTube fasziniert mich gerade am meisten.
Warum?
Ich gucke schon viele, viele Jahre YouTube. Mhm. In der Vergangenheit habe ich sehr viel so einen Tech-YouTuber geschaut, MKBHD. Und im Moment gucke ich sehr viel Mr. Beast, Logan Paul, einfach weil ich total faszinierend finde, wie die ihr Medienimperium aufgebaut haben. Mhm. Ich bin in der Überzeugung, wir kommen gerade aus einer Welt, wo E-Commerce total gehypt war.
Ja.
Und es wird viel, viel schwieriger. Die letzten 5 Jahre war es super einfach, Reichweite im Internet aufzubauen. Davon haben wir als Snox profitiert. Ich sag, jetzt fängt gerade ein Shift statt. Die nächsten 5 Jahre wird es unfassbar schwer. Sag ich mal, der Wert von Attention wird inkrementell, überproportional, unfassbar steigen. Und deswegen glaube ich, werden die nächste so Epoche, ich will da gar nicht zu dramatisch werden, wird es sein, die Leute, die Reichweite haben, die werden die Welt erobern. Beispiel die Kardashians. Wahnsinn. Die sind allen 5 Schritte voraus. Die haben Reichweite aufgebaut, dann haben die den E-Commerce draufgesetzt, Skims, Milliardenbewertung, Kylie Cosmetics mit der. Bam. Mr. Beast. Wahnsinn. Mr. Beast Burger. Jetzt hat er eine Schokolade rausgebracht. Logan Paul hat so eine Prime rausgebracht, so ein Getränk. Wahnsinn. Das werden die nächsten E-Commerce-Unicorns. Ich glaube, so wie wir es gemacht haben, sage ich mal, 2 unbekannte Gründer und die in ein 100-Millionen-Business aufzubauen, unfassbar schwer. Weil es so schwer geworden ist, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wenn du ein Niemand bist. Und weißt du so?
Ja.
Lange Antwort, daher würde ich mich sehr intensiv ein Jahr mit YouTube beschäftigen. Selber vielleicht Tech-YouTuber werden, weil das ein großes Interesse ist. Aber ein Interesse ist auch von mir sehr Geld und Finanzanlage. Das macht mir gerade viel Spaß. Aber da würde ich, glaube ich, nicht so gerne drüber sprechen wollen. Oder so, und das macht gerade Logan Paul unfassbar viel, super, super spannende Leute einzuladen. Und Ich bin sehr dankbar für meine Personal Brand und für meine Reichweite, aber genau das, was wir im Podcast machen, dass ich Zugang zu sehr inspirierenden Leuten habe, fände ich super spannend. Ein Jahr mal die spannendsten Leute, die ich kenne, einzuladen, selber, und das hatte ich ja auch zu dir vor ein paar Wochen gesagt, ich will ein richtig guter Interviewer mit dir gemeinsam werden, rhetorisch noch besser, weil ich super, super stark an dieses Format Videopodcast glaube, mit inspirierenden Menschen, tiefgründige Gespräche, das bringt mich weiter, das bringt andere weiter, und ich glaube, da würde ich mich mal ein Jahr lang drauf konzentrieren, auch alles selber zu cutten und so ein Content Creator rund um Podcaster, Interviewer zu werden. Ich glaube, da hätte ich richtig Lust drauf.
Wie wichtig findest du, ich meine, du schaust dir da sehr viel in der Richtung an, wie wichtig findest du, dass das so ein sehr anderes Setup, wie jetzt zum Beispiel ein Podcast-Studio oft ist, bei Videopodcast, dass es so sehr cozy ist. Es gibt ja auch viele, die werden dann im Soho-Haus gedreht oder ich weiß gerade nicht ihren Namen, Call Her Daddy, die dann ja auch, ja, irgendwie, es sieht aus, als würde sie daheim sitzen. Wie wichtig schätzt du das ein für so ein Podcast-Format? Würden wir jetzt einen großen Relaunch machen von unserem Podcast und wir machen, sagen, okay, wir machen jetzt so Video first, YouTube. Würdest du sagen, wir machen das hier drin? Oder würdest du sagen, das muss eine richtig coole Location sein, sonst funktioniert es nicht? Weil ich finde das immer krass auffällig, dass das fernab von einem Podcast-Studio oft ist.
Sehr, sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich habe ich mir die letzten Tage und Wochen so viel damit auseinandergesetzt. Also Podcast-Studio ist viel zu langweilig. Ich glaube, es gibt zwei, drei verschiedene Gründe, warum die es machen. Nummer eins, es ist interessant, das zu sehen. So, wenn ich den Podcast höre und das Video ist wie bei uns in einem Podcast-Studio, das sieht jedes Mal genau gleich aus. Logan Paul, Mr. Beast, alle möglichen, wie du es auch gesagt hast, machen das immer in einem cozy, eher unordentlichen Setup. Ich glaube einfach, bewusst oder unterbewusst, schalten die Leute dann eher ein, weil sie gucken wollen, ah, ist irgendwas Neues im Studio, wie sieht es aus? So ist es aufregend und halt nicht so wie hier alles schwarz, grau, langweilig, das sieht eh jedes Mal gleich aus. Also das glaube ich Nummer eins. Nummer zwei, was mir aufgefallen ist, was sie sehr stark machen, ist, dass sie alle nebeneinander sitzen und nicht gegenüber. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Einmal kannst du nochmal so eine Perspektive alle auf einmal zeigen. Das ist gut. Und ich glaube auch vom Cutting ist es viel, viel leichter. Weil dann hast du zwei Kameras, die haben eine sehr hohe Auflösung und dann kannst du einfach immer ranzoomen. Die lässt du einfach alles aufnehmen und dann kannst du ranzoomen, bam, Homie sagt was. Bei uns ist es jetzt so, wir haben hier vier Kameras. Laurens muss die ganze Zeit wechseln. Wer sagt was, welche Kamera muss jetzt angesprochen werden? Deswegen sitzen die, musst du dir mal anschauen, die großen Videopodcasts, fast immer auf Couchen oder irgendwas nebeneinander. Und dann noch, der dritte Punkt ist, glaube ich, auch Product Placements. Da steht immer richtig viel im Hintergrund, auf dem Tisch. Du hast viel mehr Werbefläche. Wenn wir jetzt hier auf dem Tisch Gerold Steiner oder irgendein Getränkchen haben, dann sieht es brutal gestellt aus, weil alles so clean ist. Und dann steht hier die Flasche und dann ist es so, das ist bewusst dahingestellt. Aber wenn das ganze Setup unordentlich tendenziell ist, gemütlicher, dann steht da bei Logan Paul immer die Prime-Flaschen, sein Getränk. Ja. Und dann trinken, in einem anderen Podcast ist zum Beispiel von Budweiser, vom Bier gesponsert. Dann stehen da immer auf dem Tisch irgendwie 6, 7 Budweiser rum. So, das nimmt den keiner krumm. Das sieht halt so aus, als würden gerade Kumpels zusammensitzen und zusammen labern. Und das ist, glaube ich, auch der letzte, der vierte Punkt für mich. Unterbewusst, emotional gesehen, wann sprichst du mit deinen Freundinnen, Freunden in einem gemütlichen Umfeld? Du öffnest dich, so öffnet sich der Gast auch mehr, wenn es, glaube ich, gemütlich ist, er sich wohlfühlt. Aber vor allem auch für den Zuschauer, auf der Couch zu sitzen, ein Bier zu trinken, ist für den viel angenehmer, bewusst oder unterbewusst, weil das so eine gemütliche Atmosphäre, als hier ist es so steril und ernst. Lange Antwort, ja, wenn wir jetzt 4, 5, 6, 7 Videopodcasts hochgeladen haben, würde ich entweder extern nochmal was mieten oder hier irgendeinen Raum umbauen und es richtig geil so machen, dass es sehr gemütlich ist. Ein Setup könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, bei uns vor dem Sales-Regal, weil das hat schon diesen gemütlichen Look. Davor ein, zwei gemütliche, coole Couchen hinstellen, das wäre zum Beispiel ein cooles Setup. Können wir es jetzt nicht im Sales-Büro machen, aber vielleicht hier im Remote-Büro. Irgendwie so, das Wiedererkennungseffekt. Lange Antwort, wie ist deine Meinung?
Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass das, ich glaube, der Hauptgrund, dachte ich mir, also war, eigentlich muss man sich doch fragen, naja, warum soll ich was, was von der Audio, von dem Audio-Content lebt, warum soll ich mir denn die Zeit nehmen, das auch noch anzuschauen? Und ich finde, wenn du einfach zum Beispiel, naja, unser Podcast-Studio jetzt hier überträgst, so oft würde ich so einen Podcast oder 99% der Zeit höre ich den nicht auf der Couch sitzend, während ich nichts mache und mache die Augen zu und denke, jetzt stelle ich mir mal vor, wie die da sitzen. Sondern ich glaube, es lebt halt davon, dass die das anders, dass du es anders denken musst, wenn du die Leute, glaube ich, auf YouTube blocken möchtest und sagen willst, okay, du willst da ein großes Format, dann musst du halt auch optisch was bieten. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, wenn du einfach merkst, dass jetzt auch das Format 1:1 übertragen wird. Das wäre wie, wenn wir die Schätzfrage funktioniert audiomäßig top bei uns. Aber ich finde, im Video, da hast du noch viel mehr Möglichkeiten. Und oft finde ich, siehst du, dass so ein Podcast-Format dann als Video gemacht wird, aber es wird am Format an sich nichts geändert, außer dass es cozy ist. Und eine Person, das ist kein Podcast, aber ich finde, die macht es videomäßig halt auch gut und nutzt das aus, ist Hailey Bieber mit ihren Bathroom Editions.
Brutal. Krankes Format.
Product Placements.
Kannst du kurz erklären, was man da macht?
Hailey Bieber, seit einem Jahr würde ich sagen, dreiviertel Jahr, lädt sie so im Zwei-Monats-Rhythmus, würde ich sagen, vielleicht auch ein bisschen häufiger, sehr, sehr große Prominente ein in ihr Badezimmer. Jetzt Frage an dich, ist es wirklich ihr Badezimmer? Sie sagt immer, es ist ihr Badezimmer. Ich glaube, es ist schon irgendwie ein Studio, oder?
Ich glaube, ich schätze Hailey Bieber schon brutal authentisch ein, dass sie das ist wirklich Badezimmer? Im Badezimmer. Muss man ja auch sagen, die hat also acht Badezimmer wahrscheinlich in ihrem Haus. Ich glaube schon, dass es eins davon ist, weil die kommt so krass. Ja. Ein Wert für die ist ja nahbar, Persönlichkeit. Ich glaube nicht, dass sie die Leute da verarscht. So, dass es jetzt bei HSBC im Studio oder irgendwo ist.
Also es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Badezimmer und da ist immer ein Tisch. Und, sie, und da ist es sehr auf den Gast immer angepasst. Es geht immer so 15 bis 20 Minuten und sie stellt viele Fragen. Und da sind so kleine Spielchen zwischendrin. Und ich finde, das ist so ein gutes Videoformat. Und jetzt hat sie auch geschafft, dass sie da noch, genau was du gesagt hast, Product Placements mit reinbringt. Letzte Woche war, weiß auch gerade ihren Namen nicht, Ashley, glaube ich, irgendwas, so ein Kirby-Model da, die wirklich seit 10 Jahren auch, glaube ich, das Thema einfach groß gemacht hat. Und die hat sie eingeladen, dann haben die so Cheese and Wine gemacht. Und dann hat sie diesen, zumindest den Cheese, ich glaube auch Wine, hat sie alles bestellt bei quasi dem amerikanischen Flink. Und dann war das da, dann war das das Product Placement. Also auch richtig gut. Der Tisch sieht immer anders aus. Das Setting ist einfach leicht abgeändert, aber easy abgeändert. Jetzt nicht, dass du denkst, okay, da ist immer ein Setbauer 4 Wochen beschäftigt. Und die nutzt, also das Format würde ich nicht audiomäßig nur hören wollen, sondern das gucke ich mir mal an, komplett und auch nicht so nebenher. Und ich glaube, das muss man eigentlich, also man muss sich die Frage, glaube ich, stellen, ich muss mein Format so aufbauen, dass ich es angucken will und nicht denke, ach, hätte ich mir auch einfach anhören können.
Nenne mir 3 Formate in Deutschland, die ähnlich sind.
Wie Hailey Bieber mit dem
Bathroom? Ja, oder Videopodcast geil, die du dir angehört hast.
Ich muss sagen, ich will ja nämlich kein Bashing betreiben, aber ich habe ein Format habe ich mir angeguckt, wo ich dachte, das ist einfach nur 1:1.
Ich weiß, was du meinst.
Videomäßig jetzt umgesetzt in ein schickeres Hotel und das hätte ich mir genauso gut anhören können und wurde auch genauso audiomäßig natürlich auch veröffentlicht. Deswegen, Hailey Bieber sticht für mich so einfach hervor. Call Her Daddy ist so ein Zwischending. Das funktioniert auf beiden Plattformen, aber Hailey Bieber ist für mich einfach, das geht nur auf YouTube so.
Worauf ich hinaus wollte, es gibt keinen in Deutschland, der das ist so eine amerikanische Welle. In Amerika macht es gerade jeder quasi geileres Video-Podcasting.
Ja.
Crazy durchdacht, das ist gerade die Content-Welle in den USA, weil man perfekt Shorts und alles draus machen kann. Ja. Und daher haben wir ja jemand eingestellt mit Laurenz. Wir nehmen hier auf, weil ich sag, das kommt spätestens in 12 Monaten nach Deutschland. So, ich will ja gar nicht zu eingebildet sein, aber wir haben ja auch dieses ganze TikTok-Format, was wir gerade bei mir machen, dieses Erzählen, haben wir einer der ersten, nicht die allerersten, aber haben wir es sehr stark in Deutschland gepusht. Man sieht jetzt immer mehr. Ich glaube, das wird riesig und huge und daher bin ich so hinten dran, dass das ganze Team umdenkt, wir müssen das so machen, weil das ist eine wahnsinnige Opportunity. Wenn wir einer der ersten sind in Deutschland im Businessbereich, die das geil, cool Entertainment machen, dann besteht jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, seit 5 Jahren
einen Podcast wieder crazy zum Wachsen zu bringen. Mhm. Der Podcast steht sonst still, der Podcastmarkt. Die, die früh dabei waren und auch geil sind wie ein OMR, die sind on the top. Aber da kommt kaum jemand hin. Ausnahme vielleicht ein Doppelgänger-Podcast, die einfach crazy Content machen. Riesengroßer Fan. Aber sonst, danach kommt lange nichts, weil du kannst im Podcast-Bereich sonst nicht wachsen. Und jetzt zum allerersten Mal, seitdem ich Podcaster bin, das intensiv dieses ganze Business beobachtet. Zum allerersten Mal in 5 Jahren besteht jetzt die Möglichkeit, dass die Karten neu gemischt wurden und wir als Podcast wachsen können.
Ich finde ein sehr gutes Beispiel auch, wohin das Format gehen kann, ist nicht direkt ein Podcast, aber wie schnell man auch wachsen kann, ist Kai Pflaume mit seinem Ehrenpflaume.
Wahnsinnig smart. Format. Shoutout an Kai Pflaume. Ja. Brutal. Und auch Reichweite aufzubauen, aber wie smart hat Kai Pflaume dadurch sich auch als Personal Brand?
Ja.
Er ist, sage ich mal, vielleicht ursprünglich AD, ZDF, so sehr stark in der alten Zielgruppe. Ja. Also, wie wird der cool in der jungen Zielgruppe? Ich mache einen YouTube-Kanal und lade die angesagtesten jungen Leute. Wahnsinn. Und jetzt ist er auch quasi in unserer Generation ein absoluter Hero, hat den Fernsehpreis gewonnen und so. Mega. Also, ich glaube, meine These, Kai Pflaume ist einer der beliebtesten Deutschen.
Total. Vor allem, er hat ja, glaube ich, mit dem Videoformat dieses Ehrenpflaume, so heißt das Format ja auch ins Leben gerufen. Und er hat dann auch mal erzählt, dass nach 8 Wochen Kiddies ihm schon auf dem Schulweg hinterhergerufen haben, Ehrenpflaume, wo du merkst, okay, innerhalb von 8 Wochen kommt das bei der jüngsten Zielgruppe direkt an. Von einem Videoformat, was er selbst so genannt hat. Und ich meine, was hat das für Reichweiten? Also das ist sehr aufwendig. Er besucht die Leute ja teilweise in L.A. Aber auch da muss man sagen, er hat eine Person dabei, die das filmt. Kostenmäßig, klar.
Meine These, das Format kostet im Monat 20.000 Euro.
Ja, also es sind wahrscheinlich irgendwie 1 bis 2 Filmer, viel Reisen etc., auch seine Kosten und so. Aber innerhalb, ich weiß nicht, wie lange er es macht, aber ich glaube nicht viel länger als über ein Jahr. Crazy Reichweite und auch dein Image, wie du das gewandelt hast. Ich glaube, er war ja irgendwann sehr bekannt so in der Sneaker-Szene, die sehr spitz dann aber auch wieder ist. Und für viele ist er aber einfach der Nur-die-Liebe-zählt-Moderator bis dahin gewesen. Also das, finde ich, ist das geilste YouTube-Format, also das geilste deutsche YouTube-Format ist für mich Ehrenpflaume.
1 Jahr Romy Riffel, kein Snox Halting mehr.
Oh.
Was wäre deine Tätigkeit?
Ist gut, ne, wenn man eine Frage stellt und dann einer zurück.
Aber wie gut war die Frage? Die hat uns gerade 12 Minuten Content gebracht, hoffe ich.
Also 2 Themen?
Nee, eine.
Es war eine? Okay, ich mache eine ganz kurze Herleitung, warum es dann das eine ist. Es gibt seitdem. Manchmal triggert es mich. Ich freue mich immer, wenn wir sehr vielen Unternehmen sehr weiterhelfen können auf Amazon, dann einen coolen Vertriebskanal für die schaffen. Aber manchmal triggert es mich, dass wir kein eigenes Produkt haben. Den Adventskalender jetzt mal beiseite. Und ich würde mich jetzt aber nicht darauf fokussieren, da irgendeine Idee zu finden, weil ich da bei dir bin, dass ich auch glaube, eine Marke aus dem Boden zu stampfen mit Druck, auch nur damit man es jetzt irgendwie gemacht hat, funktioniert, glaube ich, nicht. Also kann funktionieren, aber in den meisten Fällen nicht. Deswegen würde ich mich jetzt nicht ein Jahr hinsetzen und einfach versuchen, ein Produkt zu finden und das irgendwie groß zu machen, sondern ich würde mich auf die andere Sache fokussieren, die mir richtig Spaß macht und wo ich schon weiß, da habe ich Spaß dran und schon Jahre und da bin ich auch gut drin. Und das ist eigentlich halt, dass ich mich einfach für andere Unternehmen interessiere. So. Und auch vielleicht annehmen, es ist okay, nicht jeder braucht irgendwie ein eigenes weltbewegendes Produkt und da zähle ich jetzt einfach mal dazu mit rein. Sondern der Podcast bringt auch ultra viel. Oder dass man einfach über andere Unternehmen schreibt. Also ich glaube, ich würde auch viel mehr in die Content-Richtung gehen, weil ich auch bis heute merke, dass mein Herz einfach dafür höher schlägt. Weil ich ja auch so mal beruflich angefangen habe. Und das
Wo hast du angefangen?
Bei BMW. Und da habe ich Reden geschrieben für den Vorstand. Und danach war ich bei Audi und habe halt Pressemitteilungen über die neuesten Modelle geschrieben und Presseveranstaltungen organisiert und so. Und habe dann nochmal Journalismus studiert. Und das macht mir halt richtig Spaß. Und ich glaube, ich würde versuchen, da, wo ich schon sehr viel Spaß habe, da noch viel mehr draus zu machen.
Konkrete Jobbezeichnungen tätig. Also würdest du dann für Amazon gerne Reden schreiben wollen,
nein,
oder was?
Nein, ich will auf keinen Fall mehr Reden schreiben. Das ist wirklich nicht spannend.
Aber was wär's?
Ich glaube, ich würde auch einfach. Ich würde jetzt keine Artikel, glaube ich, jetzt nur schreiben wollen für andere Unternehmen oder über andere Unternehmen oder so. Aber Content über Unternehmensgeschichten produzieren.
Boah, kennst du das ZDF-Format?
Wo die so weit in die Vergangenheit zurückgehen?
Ja, so Aldi-Geschichte und so die Lego-Geschichte und so auch zeigen.
Ja.
Mega Content.
Ja.
I love it.
Ja.
Also sowas in die Richtung, keine Ahnung, Newsletter oder irgendwie. Ja.
Oder zum Beispiel, was ich richtig stark fand, die Jung von Matt Doku von OMR. Sowas. Mhm. So ein Jahr lang, vielleicht kein Jahr lang, ne, aber über Monate irgendwelche Firmen begleiten.
Welche Firma würdest du am liebsten? Du darfst ja eine aussuchen.
Eine? Weltweit?
Ja.
Was mir ganz spontan in den Kopf kommt, ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsmarke oder so, aber, oh, zwei Marken.
Nein, Romy, eine!
Dyson.
Wow, okay.
Dyson. Weil ich den Gründer richtig faszinierend finde, weil das schon auch sehr lange ja auch zurückgeht, die Geschichte, ich glaube irgendwie in den 80ern. Und die sich immer wieder neu erfunden haben und auch so, wo kamen die her mit irgendwie einem Staubsauger, der mal, ich glaube, 8000 Pfund gekostet hat, zu, dass sie es für die breite Masse erschwinglicher gemacht haben. Es sind ja immer noch sehr teure Produkte, zu jetzt so Haarprodukten und Föhns und ja, also das finde ich eine crazy Geschichte und irgendwie, dass die auch irgendwie sich so einen Innovationsgeist in der Firma erst sehr bewahrt haben. Ich glaube, das ist wer Dyson. Welche Firma wäre es bei dir?
Aimeleandor. Meine Lieblingsmarke. Ja, bei denen mal hinter die Kulissen zu blicken.
Seit wann gibt's die?
Das wäre alles Interpretation, aber ich folge denen jetzt so seit 5, 6 Jahren. Da waren die schon sehr klein, also ich würde vielleicht 8 Jahre sagen, aber es kann auch was ganz anderes sein. Und in die hat ja auch Louis Vuitton investiert. Die haben, der Inhaber von Aimeleandor, der Gründer, ist auch der Chefdesigner von New Balance. Da würde ich mich reventieren. Marken finde ich spannend, aber ich finde Menschen noch viel spannender. Deswegen glaube ich, würde ich am liebsten über ihn berichten und mit ihm, keine Ahnung, 4 Stunden Videopodcast aufnehmen, wie wirklich seine Story ist. Weil der hat eine fucking Streetwear-Marke in New York gemacht, hat die groß gemacht, dann ist Louis Vuitton eingestiegen. What the fuck? Und dann ist der Chefdesigner von New Balance geworden. Und ich glaube, Außenwahrnehmung New Balance hat den Hype ihres Lebens so krass wie noch nie. Und so, was musst du für ein Genie sein, dass, na, und der ist es vielleicht ein Jahr, maximal zwei, dass du reinkommst und eine Marke komplett wiederbelebst. So ein bisschen wie da. Wow, was musst du da machen? Das wäre die eine Sache. Die andere wäre Hugo Boss. Wahnsinn, der neue CEO, ja, von Tommy Hilfiger gekommen. Der kommt da rein und macht ein Spektakel. Wahnsinn. Also so beeindruckend, was sie auf TikTok machen, welche A-Player-Prominenz die haben und trotzdem, und alle sagen, ja, die haben ja so viel Marketing-Ausgaben, die sind so profitabel wie noch nie. Der Aktienkurs ist Hammer. So, fuck, der ist ein fucking Genius.
Die neueste Kampagne, I'm a Boss, oder war das, glaube ich, die war auch
Kendall Jenner, ich glaube Hailey Bieber auch. Wahnsinn. Wie schaffst du es überhaupt, dass die für eine deutsche, eher eingestaubte Marke modeln?
Ja.
Und wen haben sie noch? So amerikanische Rap. Wahnsinn. Also, was die gerade abliefern im Marketing, eine Marke aus Deutschland, wird viel zu wenig gesprochen. Da bin ich mal wirklich richtig stolz, Deutscher zu sein, dass fucking Hugo Boss alles auseinander nimmt.
Ja.
Romy.
Vielleicht machen wir ja 2 Folgen mit denen, ne? In einem Jahr.
Wie viel würdest du bezahlen aus deiner privaten Tasche, dass der Dyson-Gründer hier in unserem Podcast kommt?
James Dyson.
Heißt er James Dyson?
Ja.
Cool.
Wie viel würde ich aus meiner privaten Kasse zahlen? Oh, das wäre schon ein großer Traum, ne? Also das wäre schon ein sehr großer Traum. Ich würde Das ist ein Interview. 10.000 Euro würde ich zahlen.
Aus seiner privaten Tasche.
Ja, also ich muss sagen, der ist einfach, ich habe einen Podcast mit ihm vor 6-7 Jahren gehört. Und das ist so oft das Erste, was mir in den Kopf kommt, bei ganz vielen Themen, wo das aufkommt. Und ich habe schon viel zu oft auch über den Podcast mit ihm gesprochen. Und ich habe den schon 2-3 Mal auch angehört.
Mit ihm selber gesprochen?
Nein. Schön wär's. Das wäre schon
life-changing.
Ja, ich hoffe, ich wäre dann nicht so richtig enttäuscht. Aber das wäre schon ein großer Traum.
Da sage ich auch, da wird auch eine Branche entstehen, ja, dass Leute anderen Leuten dafür zahlen, in den Podcast zu kommen. Weil diese ganze Videopodcasting und so, das wird noch so groß. Wenn der Hailey Bieber von diesem amerikanischen Flink 100.000 bekommen für die Produktplatzierung, natürlich zahlt die gerne Barack Obama 30.000 Euro, dass sie zu Gast kommen. Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel in dem Space passieren.
Ja.
Und tatsächlich habe ich jetzt auch schon 2 Angebote bekommen, dass ich für 1.000 Euro in einem Podcast zu Gast komme. Mhm. Weil es waren halt Unternehmenspodcasts und für die ist es halt nice, wenn die das dann, sage ich mal, platzieren können. Und ich glaube, das wird ein riesengroßer Space, weil die dann auch wissen, geil, wenn wir auch den Dyson-Gründer zu Gast, das wird wahrscheinlich von der Presse aufgegriffen werden, etc. Mhm. Das würde uns, keine Ahnung, 10.000 neue ZuhörerInnen bringen. Und das ist ja einfach eine Mathematik. Okay, 10.000 ZuhörerInnen, davon bleiben dauerhaft vielleicht 1.000, weil sie das Format cool finden.
Ja.
Diese 1.000 bringen uns im Jahr Summe X. Also wäre das wahrscheinlich wirtschaftlich, dem 10.000 Euro zu zahlen. Und ich glaube, das wird noch ein riesengroßer Bereich, dass man für Podcast-Gäste Geld bezahlt.
Let's see. Vielleicht in einem Jahr.
Ich würde für Superstars, würde ich jetzt für unseren Podcast sofort Geld zahlen. Also, wir haben noch nie Geld gezahlt.
Ja.
Aber ich würde es sofort machen, wenn irgendwelche Stars kommen. Zum Beispiel, letztes Beispiel, dann hören wir auch wirklich auch mit dem Podcast. Im OMR-Podcast war der Spielerberater von Christoph Metzelder.
Mhm.
Vor 3 Wochen.
Mhm.
Christoph Metzelder hat ja schlimme Dinge getan, will ich gar nicht thematisieren, aber in diesem Podcast, ich habe mir nicht selber angehört, aber haben die anscheinend darüber gesprochen, wie der Spielerberater das mit Christoph Metzelder wahrgenommen hat. Bild, Startseite, an diesem Tag ganz oben, Spielerberater nimmt Christoph Metzelder in Schutz. Irgendwie so.
Mhm.
Aber das zeigt auch wieder, und dann bin ich draufgegangen und dann war auch in den ersten beiden Sätzen, im OMR-Podcast, wurde erzählt. So, das ist so ein crazy value. Das war jetzt, glaube ich, einfach in dem Zusammenhang Zufall. Aber wenn du crazy Gäste hast, greift es die Presse auf und das ist quasi als Podcast ja deine Kundenakquisitionskanal. Krasse Gäste zu haben. Wir sind ja auch in Philipp Westermeier und Joko, haben wir kein Geld gezahlt, bevor da irgendwelche dumme Gerüchte. Aber die Folgen haben mehr ZuhörerInnen als andere und bringen uns neue Leute. So, du Leuchtturmtaktik. Du brauchst richtig große Namen, wie auch Philipp erzählt hat, bei denen damals Dieter Bohlen hat eine ganz neue Zielgruppe aufgemacht. Und das bewusst zu machen, Geld zu bezahlen und einfach Kundenakquisition zu machen darüber, wird ein ganz großes Thema im Podcast-Bereich.
Das war doch mal eine gute Folge.
Ja,
mal ganz anders. Sehr spontan, weil unsere eigentliche Folge
wurde leider abgesagt. Hier ist alles aufgebaut.
Wegen Flughaus.
Genau. Schreibt romi.snox, wie heißt es doch, auf Instagram? Und johannes.snox, wie euch die Folge gefallen hat, ob wir nochmal sowas machen sollen.
Yes.
Schönen Donnerstag, Romi.
Dir auch.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.